Pop Talk.
Der Pop Talk, die Online-Gesprächssendung auf pop-talk.de. Und heute freue ich mich sehr über meinen Studiogast. Fabian Hinrichs ist hier, Schauspieler mit allen Facetten, die zur Arbeit eines Schauspielers gehören: Film, Theater, Fernsehen, Hörspiel, Moderation und so weiter. Seit 2015 ist Fabian Hinrichs als Hauptkommissar Felix Voss an der Seite von Dagmar Manzel im Frankentatort des Bayerischen Rundfunks zu sehen. Aber er macht natürlich noch einiges mehr. Allein in diesem Jahr war er schon in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen und hat gerade einen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur Zukunft des Theaters anlässlich des Berliner Theatertreffens veröffentlicht. Ihn hier ins Studio zu bekommen, war also eine Herausforderung. Aber jetzt ist er da, ganz persönlich. Herzlich willkommen, Fabian Hinrichs.
Hallo, hallo.
Und er hat uns sogar Musik mitgebracht, ja, da freuen wir uns auch drüber. Also wir lernen den Menschen Fabian Hinrichs jetzt im Pop Talk hoffentlich etwas näher kennen und sprechen natürlich auch ein bisschen über Tatort. Am Mikrofon grüßt wie immer Nabil Attassi. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. The type of memories that turn your bones to glass. Turn your bones to glass. Mother came rushing in. She said we didn't see a thing. We said we didn't see a thing. And father left at 8, nearly splintering the gate. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. The type of memories that turn your bones to glass. Turn your bones to glass. And though you were just a little squirrel, you understood every word. And in this way, they gave you clarity. A cold-blooded clarity. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Oh, how can I stand and laugh with the man redefined your body? How can I stand and laugh with the man who redefined your body? In those cold-blooded old times. Cold-blooded old times. Cold-blooded old time. Das ist die Band Smog und der Song heißt Cold-Blooded Old Times, mitgebracht von meinem Studiogast heute, und der heißt Fabian Hinrichs, Schauspieler, und ist bei mir hier zu Gast. Hallo Fabian.
Hallo.
Fabian, was drehst du gerade?
Tatsächlich habe ich gerade einen Film abgedreht. Der hat einen Arbeitstitel, und das ist auch nur der Arbeitstitel. Irgendwann ist auch mal gut. Also es ist ein außergewöhnlich gutes Drehbuch gewesen. Es geht um einen jungen Bestatter oder halbjung, so wie ich. Nicht wirklich jung.
So halbjung.
Er ist Bestatter, und sein Vater möchte sterben, hat Parkinson. Und seine Mutter, die ist noch ein wenig jünger als der Vater, möchte gleich mitsterben. Also sie möchten gemeinschaftlichen Suizid.
Mit Hilfe.
Genau. Mhm. Und ich bin junger Bestatter und möchte das verhindern. Auch aus wirklich eigensüchtigen Gründen. Ich bin Einzelkind und der ist sehr lustig und auch traurig. Und
drehst du nur Sachen, die dir persönlich gut gefallen, so vom Drehbuch, oder?
Mittlerweile schon. Also früher war das, habe ich auch ausgewählt, weil ich am Theater gearbeitet habe, konnte ich das auch, weil ich eine gewisse ökonomische Freiheit hatte, begrenzt, aber immerhin.
Wenn man einen Festangestellten.
Genau. Und da habe ich auch ausgewählt, aber habe dann auch mal ein Auge zugedrückt oder so. Heute wähle ich schon recht streng aus. Also
kriegst du denn viele Drehbücher angeboten, die du liest und sagst, nee, dafür kann ich nicht einstehen, das ist totaler Quatsch?
Ja, schon. Also bei mir ist es so, dass ich wahrscheinlich weniger solche Drehbücher bekomme. Wie soll ich das sagen, ohne völlig unangenehm rüberzukommen? Also es ist halt, ich sehe ja nun nicht wahnsinnig gut aus. Also ich sehe jetzt vielleicht auch. Also Schönheit an sich, Schönheit, so eine Art skulpturale Schönheit. Es gibt ja Menschen, die schaut man einfach gerne an. Die einfach unglaublich schön sind. Und das gilt auch für einen Film. Das ist auch ein Talent. Man könnte sogar drüber nachdenken, ob es sogar eine Fähigkeit ist, gut auszusehen. Und es gibt Leute, das trifft auf mich nicht zu. Das heißt, diese Leute bekommen natürlich viele Drehbücher, die einfach wahnsinnig schön sind, wo es um Kitsch-Themen geht. Also nicht, Liebe ist kein Kitsch-Thema, aber verkitschte Liebe. Also das heißt, was weiß ich. So, und das fällt bei mir alles weg.
Du kriegst mehr so Charakterrollen dann, oder?
Genau. Also in dem Sinn.
Du bist ja recht hager, so von der Statur. Und das ist doch super fürs Fernsehen. Da trägt man nicht so auf.
Nee, das stimmt. Also, aber ich bekomme eher intellektuelle Rollen oder Verrückte. Oder neurotische Menschen.
Das dürfte dir aber gefallen, oder?
Ja, doch. Also neurotische Menschen. Also ich wäre zum Beispiel auch, glaube ich, ganz gut für Woody Allens Kino oder so. Also eher das. Ich kann mich nicht beschweren. In Deutschland ist auch das, ich möchte da nicht jammern, aber es ist auch das ausbaufähig. Also zum Beispiel die Milieus von, keine Ahnung, Intellektuellen, Architekten, Künstlern, die werden nicht so oft abgebildet im deutschen Fernsehen. Ne? Man hat entweder die Aussteiger mit Extremen, dann die Krimi-Geschichten und so, aber man hat wenig, das, wie in Frankreich oder so, das intellektuelle Milieu, weil die Stellung des Intellektuellen im öffentlichen Leben in Deutschland natürlich auch eine ganz andere ist als in anderen Ländern. Also den Deutschen ist der Intellektuelle suspekt. Das ist so ein Distinktionsmerkmal, man denkt, ach, der hält sich wohl für was Besseres, und der labert auch nur. Rhetorik zum Beispiel, es gibt ja keinen einzigen Rhetorik-Lehrstuhl in Deutschland. Mhm. Und Rhetorik ist ja mehr als die sophistische Kunst der Verblendung, wo man denkt, naja, der redet, aber letztendlich, wir wissen doch alle, wie es ist. Und in Deutschland ist der Wert der Gleichheit sehr, sehr hoch, sehr, sehr geachtet. Was ist auch nicht falsch, ich meine das gar nicht wertend, sondern einfach beschreibend. Aber der Freiheit nicht so sehr, wie zum Beispiel in anderen Ländern. Und das hängt damit zusammen. Und
du sagst das mit so einer gewissen Erfahrung, als hättest du diese Erfahrung gemacht, sag ich mal, dass dieses Intellektuelle in Deutschland abgelehnt wird. Ist das die Art und Weise, wie du Rollen gespielt hast, dass also du zu dieser Erfahrung kommst? Oder ist das mehr so eine Art Gesellschaftsbetrachtung?
Eher eine Gesellschaftsbetrachtung. Also ich möchte mich selber jetzt auch nicht markieren als öffentlichen Intellektuellen. Ich habe wirklich intellektuelle Freunde, also wirklich Professoren und so, das ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Aber ich merke dann zum Beispiel, dass, du hast das eben am Anfang der Sendung gesagt, wenn man Essay schreibt oder so, na, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber diese kartesianische Wende, wo man sagt, diese Trennung zwischen Geist und Körper, die ist hier sehr stark ausgeprägt. Also entweder man ist so eine Art Fußballspieler oder eben Schauspieler, und dann ist man eine Art verrücktes Kind und macht verrückte Sachen, oder ist Sportler, aber denkt dann nicht. Mhm. Oder man denkt. dann kann man aber nicht schauspielen oder Sport machen. Dass beide Sachen zusammengehen können, wie zum Beispiel auch vielleicht in der Musik, dass man melodiöse, aber anspruchsvolle Musik machen kann, Mozart als Beispiel, ne? Das ist,
oder im
das,
Bereich Jazz, ne?
Da im Bereich Jazz zum Beispiel, genau.
Hat auch, denke ich, mal mit gutem Aussehen zu tun.
Genau, und das ist noch zu kultivieren eigentlich im Wortsinne. So, das denke ich schon. Also das ist, dass man Leute, die über Grenzen gehen, darum geht es eigentlich. Also,
du hast gerade einen sehr interessanten Satz gesagt, und zwar den mit dem guten Aussehen. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Gerade wenn man so als Schauspieler wahrscheinlich auch gewöhnt ist, immer auf sein Aussehen angesprochen oder irgendwie kategorisiert zu werden. Also, aber dann hast du noch gesagt, Schauspieler denken nicht. Tun sie das nur im Fernsehen nicht, wo man ja die breite Aufmerksamkeit kriegt, aber so, jetzt sage ich mal, etwas faderes Material vielleicht umsetzen muss, oder denkt man dann vielleicht doch eigentlich nur, wenn man im Theater spielt? Du spielst ja auch im Theater und hast durchaus auch eigentlich eine Meinung zum Theater.
Na, eigentlich nicht. Es ist eine Art, ich habe bei Kant diesen wunderbaren Begriff Gefühlsgedanke gelernt. Ich finde, es gibt keinen präziseren Begriff dafür, dass man eben, deswegen ist es ja so meiner Meinung nach wirklich, das Wort benutze ich selten, genial. Es ist ein genialer Begriff, Gefühlsgedanke. Und das ist die Schauspielerei. Deswegen bin ich unter anderem auch Schauspieler geworden. Weil man eben nicht diese Trennung hat, diesen Dualismus, dass man sagt, ja, ich denke jetzt und danach gehe ich joggen. Sondern man hat tatsächlich die Vereinigung dieser beiden Prozesse eigentlich. Genau. Und deswegen ist auch im Film, denkt man natürlich auch und fühlt gleichzeitig. Man kann das eben nicht trennen, man kann es nicht trennen.
Du bist in beiden Genres aktiv, sowohl im Theater als auch im Fernsehen. Du tauchst jetzt aktuell, finde ich, etwas mehr im Fernsehen auf, wirst aber auch häufig im Theater gesehen, insbesondere in Berlin, warst du ja im Ensemble der Volksbühne.
Im Ensemble war ich nicht lange, ich bin dann gefeuert worden, aber ich habe dann weiter da gespielt, was ein bisschen widersprüchlich klingt, aber Castorf hat mich irgendwann entlassen, gab da Probleme, und dann habe ich aber weiter Stücke da gemacht mit René Polisch zusammen. Und das werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Im Friedrichstadtpalast werden wir ein Stück machen im Oktober.
Du gucktest gerade so, habe ich was Falsches gesagt mit, du bist auch öfter mal im Theater zu sehen. Ist das eher rar geworden, oder?
Nee, ich habe dann immer alle 2-3 Jahre, ich habe auch selber Stücke geschrieben und produziert. Es ist viel weniger geworden, weil ich da eine relativ, ich bin da nicht die Geschmackspolizei, aber ich habe einen relativ engen Geschmack sozusagen. Wenn ich jetzt Musiker wäre, ich würde jetzt nicht in jeder Band mitspielen sozusagen.
Kannst du das transferieren? Was würdest du als Musiker machen?
Oh Gott. Ja, ich weiß ja nicht, ich habe hier Jim, ne? Jazz mag ich. Ich mag auch die Led Zeppelin Sachen zum Beispiel früher. Ich mochte auch, das kann ich nicht so sagen. Also doch,
gerade hast du uns ja eine sehr explizite Band mitgebracht, haben wir gerade
Smog zum Beispiel, finde ich toll, so eine gehört, Musik, genau, finde ich toll, oder ich mag auch gerne zum Beispiel ganz einfache Wilco Country, Country Musik, so Independent New Country, wie man das nennt, das fände ich toll, die frühen Lamb Chops, also jetzt nicht mehr, diese, aber sowas finde ich toll.
Auch so leicht intellektuell. Wenn du Fernsehen und Theater
melancholisch machst, würde ich das sagen. Also melancholisch, man fährt Auto und denkt nach, was lief alles falsch.
Wenn du Fernsehen und Theater machst, was machst du lieber? Was macht dir mehr
kann
Spaß?
Ich nicht,
das sind kann das ich sehr nicht. Unterschiedliche Dinge? Zwei Paar Schuhe?
Das sind sehr unterschiedliche Dinge, ja. Sehr. Das ist eine ganz andere, eine andere Form der Konzentration vor der Kamera als vor Leuten, eine andere Form der Begegnung. Im Film sind es eher Vorstellungswelten. Im Theater ist es eine direkte Begegnung in einem Raum. Es ist eher ein Kult. Ich finde, Theater sollte meiner Meinung nach auch mehr dahin gehen. Das antike Theater ist ein klarer Kultus.
Also du bist ja gerade in einem Artikel erschienen, den du geschrieben hast in der FAZ, wo du doch recht kritisch mit dem Theater umgehst. Ist Theater schlechter geworden? Hat sich da was verändert?
Nee, die Kritik ist eigentlich, dass es ein unkünstlerisches Theater ist. Das ist sozusagen ein Theater erdacht am Schreibtisch und eben nicht in der Begegnung. Und es ist eigentlich eine Autorenkrise, in dem die Regisseure sozusagen Autoren geworden sind, ist ein rein, man nennt das in der Philosophie hermeneutisches Theater entstanden, also einfach ein interpretatorisches. Das heißt, man nimmt irgendwelche Romane, Fernsehfilme, Kinofilme oder auch Stücke, und weil es keine neuen Stücke, es gibt neue Stücke, aber eben nicht von der Qualität oder das würde zu weit führen, braucht man jemanden, der es interpretiert. Das führte zu einer Entmachtung, nenne ich das einfach mal jetzt polemisch, der Schauspieler. Das heißt, es ist auch im Film so. Im angelsächsischen Bereich, wenn du da einen Film machst, dann sagt der Regisseur, bitte. Und dann spielst du. Das ist dann, Anthony Hopkins hat mal gesagt, ein Regisseur dürfe ihm nur sagen, schneller oder langsamer. Mhm. Also ob der Rhythmus stimmt. Mhm. Aber der Rest ist sein Job, wie er das macht. Mhm. So, und in Deutschland ist es ganz anders. Da ist die Auflösung meistens schon fertig. Du kommst ans Set und sagst, jetzt gehst du da zur Tür, machst die Tür auf, schreist ihn an, gehst raus. So, das heißt, es ist eher ein Service-Job. Mhm. Und das muss gar nicht so sein. Und es ist auch in Ordnung, wenn es das auch gibt. Der Schauspieler als Servicekraft. Das finde ich in Ordnung. Aber ich fände es auch wichtig, Schauspieler waren auch mal Intendanten zum Beispiel. Also Gründgens war Schauspieler, Helene Weigel war Schauspielerin, Kortner war Schauspieler. Die haben Regie gemacht, die waren Intendant und haben noch gespielt, gleichzeitig. Mhm. Goethe ist aufgetreten, Schiller ist aufgetreten, Molière war Autor und Schauspieler, Shakespeare war Schauspieler und Autor. Das ist heute undenkbar. Wenn hier ein Theaterposten frei wird, an Intendanten, würde niemand an einen Schauspieler denken. Und das ist ein Indiz für mich, dass der Schauspieler sich hat marginalisieren und entmachten lassen. Und ich denke, es wäre wichtig, dass die Schauspieler sich ein Stück zurückholen und dafür natürlich auch sich anders, die müssen über Grenzen gehen, sie müssen mehr lesen, sie müssen mehr denken, sie müssen sich selbst mehr beobachten und so weiter. Sie soll nicht nur Werkzeug sein. Nicht nur Erfüllungsgehilfe.
Nehme ich das mal als Indiz, ob es vielleicht in der Zukunft dann doch nochmal einen anderen Job gibt, den Fabian Hinrichs ausführen wird.
Nein, wirklich, das war jetzt
da nicht, kommt das Dementi direkt auf den Fuß. Nein. Wir sind beim Pop-Talk und Fabian Hinrichs ist zu Gast und wir sprechen natürlich gleich noch ein bisschen über Tatort und spielen Musik, die du uns mitgebracht hast, nämlich von Peter Maffay. Sehr interessant.
Er stieg ein. Ihm war's egal, woher ich komm und wohin ich fahr. Und er hatte kein Gepäck dabei. Schien erst kurz unterwegs zu sein. Und ihr sagte mir, du, ich hab's geschafft. Ich bin frei, mein eigener Herr. Und mich hetzt kein Boss und mich langweilt kein Job. Schluss mit diesem Alltagstrotz. Ich geh fort, ich geh fort. Dorthin, wo kein Mensch mich erkennt. Ich geh fort und fang ganz von vorne an. Er fragte mich, wie hältst du's aus? Hängt dir's nicht auch zum Hals heraus, wie man dich verplant, dir die Flügel stutzt, wie du ganz langsam immer tiefer rutscht in den Sumpf aus Alltäglichkeit. Dir bleibt zum Leben kaum noch Zeit, vor lauter Sicherheit und Wohlstandsidyll schmeißt das Ganze auf den Müll und geh fort. Geh doch fort, pack das bisschen Mut, das dir blieb und geh fort. Geh doch fort und such dir ein neues Ziel. Und ich spürte Tränen in mir, wie von einem Druck befreit, hab ich wieder geweint nach ewiger Zeit. Ich wusste, jetzt ist es so weit. Ich geh fort, ich geh fort. Dorthin, wo kein Mensch mich erkennt. Ich geh fort und fang nochmal von vorne an. Oh Lord. Geh fort und fang nochmal von vorne an, oh Lord, ich geh fort, ich geh fort. Bis ich wieder spüre, dass ich lebe, ich geh fort, ich geh fort. Und fahr, bis es nicht weiter geht. Oh, no!
Peter Maffay ist das und das Stück heißt Ich geh fort vom Album Revanche und das ist von 1978, da war Fabian Hinrichs genau 4 Jahre alt.
Kommt drauf an, wann 78, aber tatsächlich 3, 3 Viertel oder 4. Ne?
Und das ist eine Kindheitserinnerung von dir.
Ja, das war das erste Album, also die erste Platte, die ich überhaupt hatte. Ich weiß noch, ich war bei Aldi und habe dann das Cover gesehen.
Da gab es schon Aldi?
Ja, da gab es Aldi. Und ich weiß es noch. Und dann habe ich das einfach in den Einkaufswagen getan. Und die war, glaube ich, nicht teuer, die Platte. Und deswegen habe ich die dann bekommen. Und dann habe ich sie rauf und runter gehört. Dadurch kann ich heute noch alle Songtexte. Tiefenpsychologisch könnte ich, glaube ich, sagen, ich gehe fort. Wir wohnten damals in nicht so schönen Gegenden in Hamburg und so weiter. Und eigentlich wollte ich wahrscheinlich auch weg. Also ich fand, das Lied war damals mein absolutes Lieblingslied als Kind. Ja, ich gehe fort. Und also wenn ich sage, ich bin Hamburger, sagen viele immer, warum wohnst du denn dann in Berlin? Also Hamburg ist doch die, für mich die schönste, tollste Stadt Deutschlands, sagen ganz, ganz viele.
Da wird ja in Hamburg auch nahezu täglich im Radio so gesagt, ne? Also willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Ja, der Lokalpatriotismus ist sehr ausgeprägt.
Ich verstehe das überhaupt nicht. Also Hamburg ist in Ordnung. Lagerfeld hat mal gesagt, der kommt ja auch aus der Gegend. Hamburg ist das Tor zur Welt, aber eben nur das Tor. Hamburg ist für mich eigentlich eher ein dunkler Ort.
Was am Wetter liegen könnte.
Es liegt am Wetter, aber auch eben an, da will ich gar nicht zu tief einsteigen, an meinem familiären Hintergrund. Also ich habe nicht die, sagen wir mal, glücklichste Kindheit genießen können. Und deswegen ist Hamburg für mich eher ein dunkler, schmuddeliger, auch vergammelter Ort. Ne? Also und nicht das strahlende Hamburg-Eppendorf mit den weißen Patrizierhäusern, wo Leute mit ihren Mini Cooper langfahren oder so und dann nochmal ganz kurz im Bioladen irgendwas. So, das ist nicht das Hamburg. Hamburg ist auch eine düstere, verregnete, stinkende Stadt. Ich habe ja auch Bekannte in Hamburg, also diese ganzen Rocco Schamoni, Hans Strunk und so, die ja auch diese Seite oft beschreiben, dieses Kaputte, diese Hafenstadt der Alkoholiker, der Drogensüchtigen, der Nutten. Und das ist auch Hamburg und das ist eher das Hamburg, das ich kenne. Und das ist kein schönes Hamburg, kein bürgerliches Kaufmanns-Hamburg, wo man die Schäfchen im Trockenen hat und so. Und das verbinde ich eben mit, komischerweise mit Peter Maffay.
Hamburg ist ja so ein bisschen zweigeteilt, da hört sich so an, als wärst du im Hamburger Osten irgendwo aufgewachsen. Aber vielleicht auch nicht, will ich da auch gar nicht so hindrücken, nur lese ich heraus, du bist mit so einer Art Sehnsucht dann auch vielleicht groß geworden, wegzugehen.
Ja, ja. Ja, ja,
und schon. Hast es dann auch getan. Genau. Hast Jura studiert, dann aber geschmissen und dann die Schauspielschule besucht und bist dann, wie wir alle wissen, dann bei der Schauspielerei gelandet. Mhm. Heute lebst du in Potsdam.
Genau.
Mit 2 Kindern, deiner Frau.
Ja.
Und ich habe mal gelesen, du wohnst gerne in Dachgeschosswohnungen, stimmt das?
Ja, stimmt. Also weil dann trampelt keiner auf mir rum.
Hast du schöne Aussicht.
Und ich habe eine schöne Aussicht und genau, also ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wenn das klappt, haben wir bald eine ganz, ganz tolle Dachgeschosswohnung in Potsdam.
In Potsdam.
Am See, ja.
Also zurückgehen nach Hamburg und sich versöhnen mit der Stadt kommt für dich nicht in Frage.
Naja, Potsdam ist ja ein bisschen viel Wasser und so. Es ist ja meine Heimat, Hamburg. Das heißt, ich habe auch ein großes Herz für Hamburg. Ich kenne da Leute und wenn ich, manchmal gibt's ja hier so ein Wetter, dann ist da Wind und so, dann merke ich, dann fühle ich mich zu Hause, wenn es dieses windige Wetter gibt und der Himmel so aufreißt manchmal. Ne? In Hamburg ist ja auch dieses maritime Wetter, 4 Seasons a Day manchmal, also dass man halt, da merke ich, dann kommen dann diese Zugehörigkeitsgefühle zu Hamburg und so. Und aber es ist eben nicht nur das, es ist sehr widersprüchlich Und so ist eben meine Herkunft auch. Die ist halt Mixed Emotions, mehrere Gefühle.
Also in Potsdam wohnt man ja meistens, wenn man in Berlin nicht so gerne wohnt. Was machst du so in Potsdam, wenn du bist ja wahrscheinlich recht viel unterwegs, musst drehen, bist dann sehr eingespannt und dann zu Hause, wie entspannst du dich dann?
Wir haben einen wunderschönen Garten, wir wohnen am See, wir gehen baden.
Am See, schön.
Ja, wir gehen baden, danach gehe ich unter den Obstbaum, in die Hängematte. Dann spielen wir, dann schaue ich in die Bäume. Ich schreibe ja auch zwischendurch und studiere als Hobby, lese. Ich bin viel weniger abgelenkt und ich habe tatsächlich, Potsdam ist für mich einer der schönsten Orte, die ich überhaupt kenne, in der ich überhaupt, ich bin viel gereist und in Deutschland sowieso meiner Meinung nach, für mich, ich kann nur für mich sprechen, einer der schönsten Orte, die ich in Deutschland kenne. Das heißt, ich bin auch nicht dauernd mit den ganzen Styles konfrontiert und so ein Rucksack, so eine Frisur, sowas. Also außen geleitet, sondern ich bin Wander unter rauschenden Alleen und also viel mehr bei mir und kann dadurch auch viel mehr bei anderen sein, mit anderen, weil ich viel mehr mit mir in Kontakt bin und nicht nur den neuesten Scheiß hinterherhechel. Und wenn ich nach Berlin, ich fahre 17 Minuten zum Zoo. Also wenn Leute überlegen, nach Zehlendorf oder so zu ziehen, man braucht von Zehlendorf viel länger als nach Mitte als von Potsdam. Das wissen, das checken die mal viele nicht. Und jetzt, Potsdam ist ja mittlerweile total dicht, da kann man ja gar nicht mehr hinziehen. Aber als ich da hingezogen bin, haben mich alle für verrückt erklärt, weil da gab es ja keine Vorgänger. Also es waren nur sehr reiche Leute da entweder, aber in meinem Alter oder so ist ja keiner hingegangen. Also da wohnte halt Schirmacher oder Jauch oder so, aber da wohnte sonst keiner. Und jetzt wollen die da alle hin und jetzt kann man nicht mehr hin.
Hört sich ja so an, als würdest du Freude im Einfachen finden, in der Ruhe finden, genau. Und nicht so sehr das Trubelige suchen.
Ja, ich kann danach, wir gehen oft in Berlin aus. Ne? Babysitter, wir haben kleine Kinder, brauchen wir sowieso. Mhm. Wenn wir jetzt im Wedding wohnen, also nicht gegen Wedding, ich habe auch Kumpels im Wedding, dann bräuchte ich auch einen Babysitter. Weil bei kleinen Kindern. So, ich brauche den also sowieso, wenn du nicht Familie, Großfamilie hier zu Hause hast. Ne? Und das haben wir eben nicht. Wir kommen beide aus Norddeutschland. Und da brauche ich dann auch ein Babysitter, dann gehen wir in Berlin aus. Also in Potsdam, das wäre jetzt übertrieben, ne? In Potsdam abends auszugehen. Also ich meine, ich bin über 40, ich gehe eh nicht mehr in den Club, sondern wir gehen einfach essen oder trinken.
Was man sehr schön kann in Berlin.
Genau. Und das müssen wir eh. Und dann steigen wir ins Auto oder in die Bahn und sind zack, zack hier und dann fahren wir nachts wieder zurück. Das ist ganz toll. Also es ist auch schön, diese Rückfahrt zum Beispiel, wenn du nicht zu viel getrunken hast und fährst noch Auto. Oder gar nicht getrunken hast, natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Ja, genau. Also ich trinke auch nicht viel. Früher habe ich mehr getrunken. Und dann fährst du durch Wannsee lang durch die Wälder und bist in einer ganz anderen Welt wieder. Und es ist toll, nach Hause zu kommen dann. Und also ich bin wirklich verliebt in Potsdam, muss man sagen.
Hast du da deinen Ort gefunden? Wir haben gerade gesagt, du hast zwei kleine Kinder, die noch recht klein sind. Und was möchtest du denen gerne so mitgeben, wenn jetzt im Vergleich zu deiner eigenen Kindheit, was sollen die mal, sollen die frei sein, machen, was sie wollen? Oder hast du schon einen Masterplan für die?
Werden das Professoren? Nein, ich habe von einem sehr klugen Mann gelernt. Es gibt wohl auch ernstzunehmende Studien, dass ein gefestigtes, stabiles Elternhaus und ein instabiles, belastendes soziales Umfeld ist schlechter, als wenn man aus einer furchtbaren Familie kommt, aber ein sehr positives soziales Umfeld. Und in Potsdam ist das soziale Umfeld einfach wunderbar, grundsätzlich. Das heißt, das geben wir den Kindern schon mal mit. Also es ist wirklich, sie haben einen ganz anderen Zugang zu Schönheit, zur Welt, zur Natur. Sie sind wie Landkinder, also so. Und das gebe ich den Kindern mit. Und meinetwegen können sie alles Mögliche werden. Also sie sollen nicht die Träume verwirklichen, die ich nicht verwirklichen konnte oder kann, sondern Hermann van Veen, und ich bin kein Hermann van Veen Hörer, der hat mal ganz wunderbar gesagt, da meinte jemand, sie strahlen so, da war der 80 oder 75. Oder? Und da meinte der, ich kann das nicht so gut nachmachen. Ja, dafür kann ich nichts. Meine Eltern haben mich mit Liebe vollgetankt. Ich bin vollgetankt mit Liebe und meine Geschwister auch. Wir laufen vollgetankt durch die Welt. Wir sind voll mit Liebe, vollgetankt. Und da musste ich so lachen. Und das wollen wir auch. Also das ist für uns das Wichtigste, dass wir lieben die auch und das zeigen wir ihnen auch und wir erziehen sie natürlich auch, es gibt Grenzen und so, wir sind jetzt, ne, aber wir lieben die und wollen sie volltanken mit Liebe und Zuneigung und dann wird das schon alles.
Wir haben vorhin noch drüber gesprochen, dass Routinen was ganz Wichtiges sind für die Kinder. Du hast das auch gerade so ein bisschen angesprochen. Und da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Thema, nämlich natürlich zum Tatort. Du spielst seit 2015 den Kommissar Felix Voss im Franken-Tatort. Und den hast du dir eingebracht, weil du 2012 so eine Art Signature-Role entwickelt hast, wahrscheinlich ohne es zu wollen, so eine Nervensäge gespielt, den Gisbert Engelhardt im Münchner Tatort. Und dann haben die Fans sich dafür eingesetzt, dass du deinen eigenen Tatort bekommst. Hat dich das berührt?
Ja, ob ich es deswegen, das weiß ich nicht, das wird auch bestimmt eine Rolle gespielt haben. Ich war damals weg, das kann man ja auch nachlesen, ich war damals in Myanmar mit meiner Frau. Wir waren dann noch nicht verheiratet und wir waren einfach reisen, hatten auch keine Kinder und so weiter und waren einfach mit dem Rucksack unterwegs und so und ich habe das gar nicht mitbekommen. Und dann gab es so Initiativen in sozialen Medien und ich bin gar nicht in sozialen Medien unterwegs, bin wieder bei Facebook, Instagram oder so, aber die haben sich zusammengeschlossen und das war wohl ein sehr aufsehenerregender Film. Das war aber schon vom Drehbuch klar, dass es ein besonderer Film wird. Das Drehbuch ist ja das Allerwichtigste, auch teilweise strichlich vernachlässigt und wir wurden auch so lala behandelt beim Drehen, sage ich mal so. Mhm. Also wir wurden von den Verantwortlichen, also die haben so gedacht, ja, so ein Tatort oder so und uns war klar, dass es ein besonderer Film ist, fern vom Format Tatort und ich will da gar nicht an, es ist ein tolles Format, aber ich gucke immer, wie sind die Filme? Mir ist das Format nicht so wichtig, ob das ein Tatort ist oder dies oder das, sondern was sind das für Filme? Es gibt zwar Genregrenzen und Formatgrenzen, aber innerhalb dieser Grenzen ist doch sehr viel möglich und das war ein sehr, sehr besonderer Film und das sieht man eben am Drehbuch und aber dass das so ein Aufsehen erregt hat, das sagt auch sehr viel aus, denn es war ein fordernder Film auch, es ist auch ein feiner Film mit einem feinen Humor, auch an der Grenze zwischen Tragik und Komik und so viele Leute mochten den Film und das wäre doch ein Hinweis für viele Verantwortliche, dass sie sehen, was da möglich ist. Es ist wirklich ein anspruchsvoller, ein sehr schwerer und gleichzeitig federleichter Film geworden. Und viele Leute hat das unglaublich angesprochen. Mhm. Und das hat keiner erwartet, damals auch schon nicht. Beim Drehen haben die gedacht, was ist das denn? Mhm. Weil das eben über, der Film geht auch wieder über Grenzen. Mhm. Und das könnte ein Appell und ein Hinweis an die und für die Verantwortlichen sein, dass das möglich ist, dass das auch sein Publikum findet, dass Leute sowas sehen wollen. Und genau.
Eine Fortsetzung gab es damals nicht, nee, weil du bist ja gestorben, genau. In der Rolle. Musstest dann was anderes machen. Jetzt bist du Tatortkommissar, hängt einem so eine Rolle nach? Gefällt dir die Rolle? Weil jetzt bist du ja mittendrin im Format. Jetzt musst du ja mitmachen. Auch wenn dir das Drehbuch vielleicht gar nicht gefällt. Naja, aber
das ist etwas ganz anderes, was ich mache. Das war mir auch wichtig. Hm. Also klar, ich sehe so aus, habe die Stimme und so weiter. Ne? Aber es ist ein ganz anderer Charakter. Es ist eine sowohl, ich meine, in der Schauspieltheorie gibt es ja immer Figur und Charakter. Hm. Da wird ein Unterschied gemacht. Aber egal, es ist sowohl eine andere Figur als auch ein anderer Charakter. So, also es ist was ganz anderes. Und das war mir wichtig, dass es eben keine Fortsetzung wird, weil das war erstens, es war unglaublich gut geschrieben von Alexander Adolf und das kann auch nur er schreiben. Ja. Und das kann man nicht einfach so fortsetzen. Also haben wir uns was anderes ausgedacht und das dauert dann ja auch ein bisschen, bis man sowas findet, weil wir haben ganz bewusst nicht so starke Setzungen gemacht. Der hat die Krankheit, die Probleme, das.
So wie in anderen.
Was weiß ich, stottert der und gleichzeitig. Ja. Genau, das wollten wir nicht. Ich will keinen diffamieren, sondern wir wollten das nicht. Ja. Weil das meiner Meinung nach kann dir auch später auf die Füße fallen. Einfach irgendwann siehst du, willst du es nicht mehr sehen. Und langsam hat sich das so angereichert, wo man merkt, man hat die Rolle gefunden. Und man hat sie nicht einfach brachial irgendwo hingestellt, sondern dadurch wirkt sie meiner Meinung nach organischer und persönlicher.
Wann sehen wir den nächsten Tatort mit dir?
Wir drehen den jetzt, den nächsten. Den drehen wir jetzt in 2 Wochen. Also dann ist der, ich vergesse sowas immer, wann der ausgestrahlt wird. Genau.
Freut mich sehr, dass du da warst, Fabian.
Ja, vielen Dank für die
Vielen
Einladung.
Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank.
Du hast uns nochmal Musik mitgebracht zum Abschluss, nämlich mal was ganz Besonderes, muss man sagen, was im Radio ja, sag ich mal, im Popradio, wo wir ja hier sind, kaum noch abgespielt wird. Ich freue mich drüber. Du hast uns die Prälude aus dem Parsifal mitgebracht, und zwar von Richard Wagner, und zwar in einer Interpretation der Berliner Philharmoniker Herbert von Karajan, der für dich so eine besondere Bedeutung hat, weil es sich so langsam kräftigt. Habe ich es richtig gesagt?
Genau, also das, was für mich das Parsifal-Vorspiel auszeichnet, dieses, also mit Worten ist schwer zu beschreiben, aber deswegen ist, Musik hat eben eine eigene Präsenz, etwas fern von Interpretation. Ne? Deswegen hat man diese Worte nicht, aber ich versuche es trotzdem. Also diese Intensität, gleichzeitig dieses Schwebende, fast in der Luft hängt es und gleichzeitig ist es unglaublich schwer. Also dieser Widerspruch zwischen das hat der Karajan meiner Meinung nach so gut getroffen in dieser Interpretation. Ich habe mir das auch ein bisschen abgeguckt, ohne mich mit Karajan vergleichen zu wollen, sondern ich habe irgendwann in einer Karajan-Dokumentation erfahren, dass er die gesamte Partitur ist, er immer mit geschlossenen Augen vorher, ich wollte schon sagen in der Kabine, aber in seinem Raum, vorher durchgegangen. Ne? Und ich mache das vor Theaterstücken zum Beispiel, habe ich das einfach mal ausprobiert. Ich gehe das gesamte Stück durch. Ich bin eigentlich viel zu faul dafür, ne? Aber ich habe das einfach einmal ausprobiert und es war vollkommen anders. Ich habe gedacht, ich habe viel mehr selber, viel mehr Spaß gehabt. Und das habe ich mir abgeguckt. Und ich glaube, ohne mich mit den Ergebnissen vergleichen zu wollen, sondern ich habe mir diese Technik so
abgeguckt.
Und bei Karajan, ich meine zu hören, dass diese Art der Konzentrationstechnik, dieser Praxis, das ist deswegen zu dieser wunderbaren Paradoxie und Widersprüchlichkeit zwischen diesem Schweben und diesem unglaublich festen, wenn da später die Bläser dazu kommen, bom, 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 bom. Dieses Changieren da zwischen diesen beiden Welten eigentlich, das macht diese Aufzeichnung für mich so ganz, ganz besonders und ich finde, man sollte sie eigentlich nachts hören. Also nachts wirklich die Augen schließen, das führt einen irgendwo hin, Wagners Schriften hin oder her, sondern nur die Musik mal nehmen.
Und so gewinnen wir dem umstrittenen Wagner und dem umstrittenen Herbert von Karajan was Positives ab. Dank Fabian Hinrichs. Vielen Dank fürs
auch,
Kommen.
Nabi. Danke.
Hört das nachts, hört den Podcast auf www.pop-talk.de. Zu Gast im Studio war Fabian Hinrichs und am Mikrofon war Nabila Tassi. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Parsifal.
Er stieg ein, ihm war's egal, woher ich komm und wohin ich fahr. Und er hatte kein Gepäck dabei, schien erst kurz unterwegs zu sein. Und ihr sagt in dir, du, ich hab's geschafft, ich bin frei, mein eigener Herr. Und mich hetzt kein Boss und mich langweilt kein Job. Schluss mit diesem Alltagstrotz. Ich geh fort, ich geh fort, dorthin, wo kein Mensch mich erkennt. Ich geh fort und fang ganz von vorne an. Er fragte mich, wie hältst du's aus? Hängt dir's nicht auch zum Hals heraus, wie man dich verplant, dir die Flügel stutzt, wie du ganz langsam immer tiefer rutscht in den Sumpf aus Alltäglichkeit. Dir bleibt zum Leben kaum noch Zeit, vor lauter Sicherheit und Wohlstandsidyll schmeißt das Ganze auf den Müll. Und geh fort, geh doch fort, pack das bisschen Mut, das dir blieb, und geh fort, geh doch fort und such dir ein neues Ziel. Und ich spürte Tränen in mir, wie von einem Druck befreit, hab ich wieder geweint nach ewiger Zeit. Ich wusste, jetzt ist es so weit. Ich geh fort, ich geh fort, dorthin, wo kein Mensch mich erkennt. Ich geh fort und fang nochmal von vorne an, oh Lord. Ich geh fort, bis ich wieder spür, dass ich lebe. Ich geh fort und fahr, bis es nicht weitergeht. Oh, Lord!